Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Hans Lohmann.
SWR1 Rheinland-Pfalz Leute am Ostermontag mit Bruder Andreas Knapp. Herzlich willkommen.
Hallo, Herr Lohmann.
Bruder Andreas oder Herr Knapp, was sagen die meisten Leute zu Ihnen?
Das kommt darauf an, in welchem Kontext ich mich bewege. Wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin, Vortragsreisen, Lesungen, dann heißt es meistens Herr Knapp oder Herr Dr. Knapp, je nachdem. Aber in dem Kontext, in dem ich lebe und arbeite, in Leipzig, bin ich für viele Bruder Andreas.
Ja, Sie sind Mitglied eines Ordens. Gemeinschaft der kleinen Brüder vom Evangelium heißt der Orden. Und Sie laufen ganz normal rum. Ich glaube, wir müssen heute einige Klischees mal gleich vergessen, was man sich so vom Klosterleben vorstellt, was viele vielleicht auch nur kennen vom Film Der Name der Rose. Also unterschiedlicher kann es kaum sein, was in dem Film abläuft und was in Ihrem Leben abläuft. Also erstmal ganz normale Kleidung ist auch ganz normal.
Ja, und wir leben auch ganz normal in einer Plattenbausiedlung in Leipzig. Wir haben 2 Wohnungen, wir sind 4 Brüder, 2 kleine Wohnungen. Jeder hat ein Zimmer, ein Raum ist Kapelle und ein Raum, da essen wir zusammen und empfangen unsere Gäste. Ganz normal wie unsere Nachbarinnen und Nachbarn auch.
Das Klosterleben in der besonderen Form macht mich neugierig, da reden wir später noch ausführlicher drüber. Was heißt der Begriff, den man sich so in diesen Tagen um die Ohren fliegen lässt, sage ich es erstmal salopp, frohe Ostern. Ich muss dazu sagen, wir haben die Sendung vor ein paar Tagen aufgezeichnet in unserem Studio in Mainz, wollten Ihnen also nicht zumuten, dass Sie das Osterfest bei uns verbringen dürfen oder müssen. Was ist für Sie der tiefere Sinn hinter dem schnell mal dahergesagten Gruß, frohe Ostern?
Na, Ostern ist ein Fest der Hoffnung, dass das Leben stärker ist als der Tod. Es ist ein Fest des neuen Aufblühens, ein Fest der Zuversicht, dass wir nach vorne schauen dürfen, weil Gott uns das Leben schenkt und weil wir als Christinnen und Christen glauben, dass Gott dieses Geschenk eben nicht zurücknimmt, sondern dass er ihm eine Zukunft gibt. Und das ist ja ein Anlass, sich darüber zu freuen, dass ich das Leben als Geschenk jetzt gerade in dieser Frühlingszeit auch erfahren und spüren kann und glauben, dass dieses Leben einen Sinn hat und dass es gehalten und geborgen ist und nicht einfach im Niemandsland verendet.
Und wie kann ich mir ein ganz normales Osterfest jetzt im Kreis Ihrer 3 Mitbrüder in dieser, ja, in dieser Situation, in diesen 2 Plattenbauwohnungen in Leipzig vorstellen?
Na, dieses Jahr wird sicher ein bisschen anders durch die Corona-Situation. Normalerweise feiern wir mit der Gemeinde dort den Ostergottesdienst in der Nacht, in den Morgen
aber
hinein.
Aber nicht in Ihrer Wohnung?
Nein,
sondern,
dort in der Kirche. Ja. Es gibt in unserem Plattenbauviertel eine katholische und evangelische Kirche, praktisch auf dem gleichen Grundstück. Und da gibt es auch immer eine große Feier. Und da feiern wir den Gottesdienst mit, wir gestalten ihn auch mit. Und dann hinterher ist ein großes Happening auf dem Kirchplatz.
Wo man das kann man sich als gut vorstellen, aber dann in der Wohnung, wenn Sie jetzt unter sich sind mit den 4 Brüdern, wie läuft es dann ab? Ganz normal?
Wenn wir nach Hause kommen, ja, dann machen wir noch eine Flasche Sekt auf.
Ich wollte gerade sagen, also da wird auch mal was getrunken.
Genau, wir machen noch eine Flasche Sekt oder eine Flasche Wein auf, sitzen noch zusammen.
Ja.
Und dann, wenn wir angestoßen haben, dann spüren wir auch, ja, bei uns ist auch Ostern. Wir schmücken auch unsere Kapelle dann natürlich. Und es gibt ein feierliches Mittagessen, was so dazugehört zu einem schönen Festtag.
Also
das
ist im Grunde normales Familienleben,
ganz
kann man
genau sagen.
Ne? Sie leben, Sie haben es angedeutet, in Leipzig im Ortsteil Grünau oder heißt es Grünau, ich weiß gar nicht, wie man ihn betont.
Es gibt ostwestliche Unterschiede der
wollen
Betonung.
Wollen wir da gar nicht in Wespennest reinstechen. Auf jeden Fall ist das ein Stadtteil, den man als sozialen Brennpunkt bezeichnen kann, mit vielen sozialen Problemen, mit weit verbreitetem Alkoholismus, Drogenprobleme, Arbeitslosigkeit. Es leben viele Hartz-IV-Empfänger dort. Es leben viele Menschen, die mit Gott oder überhaupt mit Religion nichts am Hut haben. Und Sie da mittendrin.
Ja, das war unsere Absicht, da mittendrin zu leben, als eine kleine betende Gemeinschaft und dabei zu versuchen, möglichst viele Kontakte aufzubauen, zu Nachbarinnen, zu Nachbarn, zu Vereinen. Und was sich so in den letzten Jahren ergeben hat, sind sehr viele Kontakte mit Migranten, mit Geflüchteten und Vertriebenen, vor allen Dingen aus Syrien und dem Irak. Und das ist jetzt eigentlich so ein ganz großes Netzwerk geworden, mitten in diesem Viertel.
Wie bauen Sie Kontakt auf zu Menschen, die bei Ihnen in der Plattenbausiedlung leben, die jetzt möglicherweise sich darum kümmern, wo kriege ich den nächsten billigen Schnaps her und die jetzt mit Kirche nichts am Hut haben?
Das ist nicht so einfach. Das ist auch ein sehr anonymes Viertel. Und auch bei uns im Treppenhaus. Aber wenn es dann mal geht, Pakete füreinander anzunehmen, wenn irgendwie Dinge geklärt werden müssen mit der Wohnung, mit der Wohnbaugenossenschaft, dann kommt man schon zusammen und versucht, ins Gespräch zu kommen. Es ist nicht so einfach, Einladungen zu bekommen, dass andere einmal in die Wohnung einladen. Mhm. Da ist eine hohe Hemmschwelle, eine hohe Schwellenregel. Aber wir haben eine sehr offene Wohnung und dann gewöhnen sich die Leute dran, dass man da klingeln kann, man kann kommen, einen Kaffee trinken. Da bauen sich Kontakte auf. Aber einfach ist es nicht.
Und jetzt leben wir seit über einem Jahr in der Pandemie, was natürlich Ihr Leben und Ihr Wirken da auch nicht vereinfacht. Da braucht man, glaube ich, nicht viel Fantasie, um sich das vorzustellen.
Genau, wir können nicht mehr so viele Leute einladen. Dann oft diese Maskengeschichte. Wir sitzen auf großem Abstand. Wir hatten vorher immer Gruppen, die gerne zu uns kamen. Das geht jetzt alles nicht mehr, sondern nur noch einzelne Personen. Und auch meine Besuche bei den Familien habe ich sehr streng reglementiert. Ich habe gesagt, eine pro Tag und dann auch immer mit Abstand und mit Maske. Das ist natürlich schon ein großes Hemmnis, wenn man die Kinder dann sieht, wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommen will und sitzt dann auf 3 Meter Distanz. Aber wir versuchen, diese Regeln möglichst einzuhalten. Und ich glaube, es ist auch wichtig für unsere Freundinnen und Freunde, dass sie merken, dass uns das wichtig ist. Nicht alle sehen das ja ein. Und Leute aus einem anderen Kulturkreis haben oft noch größere Schwierigkeiten, weil da die Nähe und die Gastfreundschaft so eine große Rolle spielt. Aber wir versuchen da auch eine gewisse Vorbildfunktion zu haben, dass wir diese Dinge ernst nehmen.
Die Pandemie verändert ja viele Familienlebenssituationen, also jetzt mal auch, wenn es gar keine großen Probleme gibt, ich denke jetzt an meine eigene Familie, also wo man sonst so Termine hatte, Sport, Musik, abends mal wegging, sich mit Freunden getroffen hat, hängt man jetzt irgendwie abends zu Hause rum mit der Familie, geht Ihnen wahrscheinlich mit Ihren Mitbrüdern ganz ähnlich? Haben Sie auch mal so Situationen, wo Sie sagen, boah, jetzt gehen die mir voll auf den Geist?
Ach, das kommt vor, natürlich. Wir waren früher auch viel mehr unterwegs und hatten andere Leute da. Auf der anderen Seite, wir sind ja auch alle irgendwie berufstätig und 2 Brüder zum Beispiel arbeiten im sozialen Bereich mit Wochenenddienste, Frühschicht, Spätschicht, dann entspannt sich das auch wieder. Dann sieht man sie ohnehin nicht so oft und dann freut man sich auch wieder, wenn sie da sind.
Was Sie auch machen, außer so in Anführungsstrichen Ordensbruder zu sein mit allem, was dazugehört, Ordensmitglied, Sie schreiben Bücher aller möglichen Art. Sie sind quasi ein Dichter, aber auch ein normaler Buchautor mit fantasievollen Erzählungen, mit Reportagen. Unter anderem haben Sie ein Buch geschrieben mit dem ja schon vielsagenden Titel Spirituelle Auszeit in der Wüste. Warum in der Wüste?
Das hängt mit der Geschichte unseres Ordens zusammen. Unser Orden ist in der Wüste sozusagen geboren worden. Charles de Foucault, auf den wir zurückgehen, das war so ein Wüstenmönch gewesen in Algerien, mitten in der Sahara. Und so gehört es zu unserer Tradition, dass wir auch immer wieder längere Zeit in die Wüste gehen. Ganz konkret, ich habe mehrmals in Algerien längere Zeit in der Sahara verbracht. Jetzt ist das natürlich nicht möglich, aber dann haben wir auch andere Möglichkeiten, wo wir uns in die Stille oder eine wüstenähnliche Situation zurückziehen können. Mhm. Das spielt für uns eine wichtige Rolle, diese Stille, die Sammlung, mit der Natur leben, mit dem Rhythmus der Natur und des Tages und da ins Gebet zu kommen.
Wie suchen Sie sich die Orte in der Wüste aus, wohin Sie sich zurückziehen? Sind das schon bestehende Einrichtungen des Ordens?
Ja, wir haben Brüder, die in Algerien leben und da kann man zu denen zu Besuch kommen. Und dann gibt es so Einsiedeleien, so halb verfallene Hütten, 2 Kilometer Fußmarsch weg von der Oase. Und da kann man dann eine längere Zeit ganz für sich in der großen Stille verbringen.
Würden Sie sagen, ein in Anführungsstrichen Normalmensch, die Bezeichnung ist jetzt völlig bescheuert, Sie sind ja auch ein normaler Mensch, aber ein Nicht-Ordensmensch, ein vielleicht auch nicht-gläubiger Mensch, könnte von Ihren Wüstenerfahrungen lernen?
Ja, natürlich, denn ganz viele normale Menschen, wie Sie das nennen jetzt, die suchen ja genau sowas. Viele suchen solche Erfahrungen in der Wüste oder Rückzug in die Stille, in die Natur, weil man sich dort wieder spüren, zu sich selber finden kann, ein Stück mit seiner eigenen Geschichte sich anfreunden, weil man Kontakt bekommt mit den elementaren Dingen des Lebens. Ich glaube, es gibt eine große Bewegung von Menschen, die solche Erfahrungen suchen. Die müssen nicht so extrem sein. Aber da ist eine Sehnsucht und ein Hunger da. Natürlich nicht bei allen, aber ich glaube, dass es quer durch die Bevölkerungsschichten hindurch Menschen gibt, die dafür eine Sensibilität haben und sowas gerne tun.
Was würden Sie einem Menschen raten, der vielleicht 20, 30 Jahre in einem beruflich oder familiären Hamsterrad sich gedreht hat und auf die Idee kommt, ja, was ich jetzt da höre von Bruder Andreas Knapp, das würde ich gerne nachmachen. Was würden Sie raten, wie geht man da ran?
Es gibt verschiedene Angebote für Wüstenreisen, die genau solche Elemente bieten. Die Orden, die Klöster bieten solche stillen Zeiten an. Man muss ja nicht gleich in die Sahara gehen. Man kann auch in Deutschland gute Orte finden, wo man sich mal zurückzieht, Kontakt zu sich selber und zur Natur findet. Da gibt es eine ganze Reihe von Angeboten.
Theoretisch könnte man sogar vorübergehend in Ihre Wohngemeinschaft einziehen, ne?
Kann man.
Habe ich dem Internet entnommen.
Genau, wir haben ein kleines Gästezimmerchen und es kommen immer wieder Leute. Jetzt durch Corona ist es sehr reduziert, aber es kommen Leute, die mal eine Woche einfach dort in die Stille gehen.
Die katholische Kirche, Herr Knapp, macht gerade schlechte Schlagzeilen am Fließband. Wie empfinden Sie das? Wie empfinden das Ihre Mitbrüder?
Ach, das ist schon beschämend auch. Also manchmal schäme ich mich für das, was da passiert ist und auch wie ungut man damit umgeht, dass man da nicht für Klarheit und für Authentizität sorgt. Auf der anderen Seite denke ich, es gibt so viele andere Bereiche der Kirche, wo etwas Gutes gelebt wird, die kommen dadurch außer Blick. Und dann ist so eine einseitige Sichtweise nur auf die skandalösen Geschichten, die wirklich schrecklich sind, aber so eine einseitige Sichtweise wird dann dem Ganzen auch nicht gerecht.
Sie haben sich ja persönlich vor vielen Jahren entschieden, keine kirchliche Karriere zu machen, obwohl Sie das hätten machen können, mit Promotion. Sie waren sogenannter Regens in einem Priesterseminar und sind dann ja ausgestiegen Richtung dieses ganz einfachen Lebens in Ihrem Orden. Also Sie hätten durchaus auch Karriere machen können. Vielleicht wären Sie heute Bischof oder Kardinal, wer weiß.
Naja, ob das so erstrebenswert ist, ob das eine Karriere ist. Also ich bin ganz froh, dass ich da bin, wo ich bin.
Das glaube ich Ihnen sofort. Das kann man ja aus Ihrer Biografie auch deutlich rauslesen. Aber wäre das im Grunde genommen nachahmenswert für viele Kirchenhierarchen, von denen man den Eindruck hat, sie haben irgendwie den Draht zur Basis verloren?
Gut, ich weiß nicht, wie weit es dann auch wirklich stimmt. Sie sagen, wo man den Eindruck hat. Aber ich denke, der Kontakt mit dem ganz normalen Alltag, mit der Arbeit der Menschen, mit der Situation vieler Menschen, die in Schwierigkeiten leben müssen, so wie bei uns im Viertel, das relativiert vieles. Da sieht man die Welt und sich selber auch noch mal anders. Und da kann auch der Auftrag der Kirche noch mal deutlicher werden. Nämlich bei denen zu sein, die wirklich so an den Rand gestellt werden, die keine Chancen haben, sagen, wir sind bei euch. Wir gehören zu euch und ihr gehört zu uns. Wenn Menschen so etwas spüren, das ist der ursprüngliche Auftrag der Kirche.
Und im Gegenzug dazu verlassen Menschen quasi fluchtartig die katholische Kirche. Die Austrittswelle ist riesengroß. Allein im Bereich des Erzbistums Köln muss man Wochen warten für einen Termin beim Amtsgericht, dass man seinen Austritt erklären kann. Haben Sie Verständnis für diese Austrittswilligen?
Ich verstehe, dass viele Menschen sehr enttäuscht sind von dem, was passiert ist. Und das hätte auch nicht passieren dürfen. Da habe ich dafür Verständnis. Ich hoffe sehr, dass diese Menschen innerlich dem, was die Kirche ursprünglich meint, verbunden bleiben. Nämlich einer Gemeinschaft, in der der Glaube an Jesus Christus und ans Evangelium lebendig ist. Dass sie da innerlich dabei bleiben. Und vielleicht gelingt es ja auch, dass Strukturen sich so verändern können, dass das wieder anziehend wird. Dass ich sage, ja, da möchte ich dazugehören. Innerlich gehöre ich dazu, aber jetzt kann ich auch äußerlich wieder dazugehören. Weil es überzeugend ist, weil es transparent ist und weil es authentisch gelebt wird.
Sie haben sich irgendwann entschieden, Theologie zu studieren und Priester zu werden. Und dann haben Sie sich deutlich später, da waren Sie, glaube ich, schon über 40, entschieden, in einen Orden einzutreten. Das sind ja beides so Entscheidungen, die ein Mensch ja fällt, durchaus ja mit einer gewissen Endgültigkeit, die das Leben ja radikal verändern. Welche dieser Entscheidungen war für Sie radikaler?
Das ist eine gute Frage. Die beiden Entscheidungen hängen innerlich zusammen. Die Entscheidung, Theologie zu studieren und Priester zu werden, war ja eine Entscheidung, so auf die Spur des Evangeliums zu kommen. Etwas zu leben, wo ich das, was ich vom Evangelium verstanden habe, auch konkret realisieren kann. Und dann hat sich sozusagen im Laufe des dieses Weges gezeigt, dass eine andere Form dem mehr entsprechen kann. Das, was wir innerlich leben wollen, braucht ja immer eine äußere Form, eine Gestaltung. Eine Beziehung muss gestaltet werden. Das braucht immer äußere Rahmenbedingungen, wo das, was ich innerlich will, dann auch passt. Und ich habe dann gemerkt, dass diese eine Grundentscheidung sozusagen nach einem anderen Rahmen verlangt.
Und apropos Verlangen, Sie sind dann in diesen Orden eingetreten. Sag nochmal, der heißt Gemeinschaft, ich muss es mal ablesen, Gemeinschaft der kleinen Brüder vom Evangelium.
Ja.
Sie sind ja ungefähr so groß wie ich, so knapp über 1,80. Was heißt kleine Brüder genau, dass es so ganz besonders normale Menschen sind?
Ja, der Ausdruck kommt ursprünglich eben auch von unserem Gründer Charles de Foucault. Der meinte, dass man so lebt wie eine kleine Familie.
Ah, okay.
Und Jesus ist der große Bruder und wir sind sozusagen die kleinen Brüder, dass man in so einer geschwisterlichen Gemeinschaft zusammenlebt.
Das heißt, ihre
das hat nichts mit der Körpergröße zu tun.
Okay. Dann werden sie auch raus. Das heißt, diese Viererwohngemeinschaft ist sozusagen auch typisch für diesen Orden.
Genau.
Und dazu gehört, dass Sie zumindest am Anfang Ihrer Ordenszeit auch Dinge gemacht haben, wie in einem Pariser Pflegeheim zu putzen. Ich glaube, ein Jahr sogar. Und Sie haben in Italien auf der Baustelle als Hilfskraft gearbeitet, auch nicht nur ein paar Tage, sondern ich glaube auch jahrelang und ähnliche Dinge mehr. Wo steckt der Sinn dahinter, dass man ja, sich solchen Prüfungen unterzieht, ganz andere Dinge zu machen, als man normalerweise machen würde, jetzt nach der Ausbildung, die Sie ja genossen haben, als promovierter Geistlicher?
Ja, das war keine Prüfung, das habe ich mir ja gesucht. Ich habe das geliebt. Es war ein Ort, wo ich, zum einen verdienen wir das Geld mit unserer Hände Arbeit. Das gehört zu den Spielregeln unseres Ordens. Wir bekommen keine Kirchensteuer, keinerlei Spenden nehmen wir nicht an, sondern wir wollen leben von dem, was wir arbeiten. Und es soll eine Arbeit der einfachen Leute sein, dass wir in diesem Milieu auch ankommen. Dass wir nicht nur so als Fremdkörper da auftreten, die ganz von woanders her ihre Bezüge haben, sondern nein, wir gehören zu euch. Und etwas ganz Wesentliches ist die Arbeit, um zu Menschen zu gehören, um zu spüren, was sie bewegt. Und deswegen habe ich diese Arbeit geliebt. Ich habe tolle Jobs gehabt. In Bolivien habe ich ein paar Jahre mit dem Bauchladen Joghurt verkauft auf dem Markt und war da mittendrin und in diesem Gemenge dieser einfachen Verkäufer, die mit Bauchläden unterwegs sind. Das war ein ganz toller Job.
Aber Sie haben es mal sinngemäß als Entzug bezeichnet, diese Arbeit. Und Entzug ist ja erstmal etwas, was man sich nicht so unbedingt aussucht. Das klingt so wie Drogensucht und dann Entzug, ja?
Naja, das hat ja auch durchaus so eine was Drogales, kann das ja haben. Wenn man lange in einem bestimmten Milieu lebt, wo gesellschaftliche Normen eine Rolle spielen. Also ich war Chef in einem Haus sozusagen mit vielen Angestellten, für die ich Verantwortung hatte. Und das verändert ja etwas mit dem Selbstbewusstsein, dass ich dadurch jemand bin, dass ich hier der Chef bin. Und da gewöhnt man sich dran, wenn man das viele Jahre macht. Und um das wieder loszuwerden, so dieses sich fühlen, weil ich jetzt hier auf dem Chefsessel sitze, dieses sich fühlen, das musste wieder abgeschliffen werden, ausgeschlichen werden. Und dazu gehört eben, dass ich diese andere Arbeit auch liebe. Aber es war nicht immer einfach zu merken, ja, wer bin ich jetzt noch? Den Chef grüßt man, wenn man ihn sieht. Eine Putzkraft. Da ist der Chef vorbeigelaufen, hat mich nicht gegrüßt. Und da merkt man, wie es von der anderen Seite aussieht. Und da spüre ich schon, jetzt fehlt mir etwas. Wer bin ich jetzt noch? Und da muss man sich neu definieren. Und das war, glaube ich, so dieser Entziehungskurs, sich neu zu definieren. Was macht mich aus? Wer bin ich jetzt? Und ich habe versucht, mich wieder zu definieren über das Gebet, über das Leben in dieser Gemeinschaft. Die Brüder waren für mich damals ganz wichtig. Zu spüren, ich habe da so wie eine Familie. Und wir tauschen über alles aus und wir teilen den Alltag. Und das war ein ganz wichtiger Ort, um zu spüren, wer ich jetzt bin.
Sie haben es angedeutet, Sie kriegen keine Spenden, keine Kirchensteuerzahlungen, in welcher Form auch immer, für die Arbeit Ihres Ordens, sondern Sie finanzieren sich selbst aus der Erwerbsarbeit der Brüder. Und heute sind Sie Gefängnisseelsorger.
Ich war Gefängnisseelsorger bis vor 2 Jahren.
Und nicht mehr, okay.
Genau, und jetzt bin ich nur noch in der Flüchtlingsarbeit.
Ja. Und Sie haben auch Schicht gearbeitet, ne?
Ja, viele Jahre.
Als Schicht gearbeitet. Genau. Was haben Sie da gemacht?
Verpackung am Fließband.
Und jetzt die Flüchtlingshilfe. Die hohe Zeit der Flüchtlingsankunft ist ein paar Jahre jetzt vorbei. Welche Eindrücke haben Sie von der aktuellen Situation?
Ja, dass es einen viel längeren Weg braucht, als ich gedacht habe, bis Menschen wirklich hier ankommen können in unserem System. als damals vor 5, 6 Jahren sehr viele Vertriebene und Geflüchtete bei uns angekommen sind, da habe ich eben gesagt, okay, das ist ein wichtiger Bereich. In unserem Viertel, wo viel Leerstand ist, sind ganz viele Geflüchtete auch eingezogen. Und dann dachte ich, ich mache da mal so ein Jahr vielleicht. Und ich mache das ehrenamtlich, weil meine Brüder verdienen Geld und dann kann ich das. Ich bin sozusagen freigestellt für Flüchtlingsarbeit von meinen Mitbrüdern. Und dann habe ich gelernt, so schnell geht das gar nicht. Es ist ein komplexes System bei uns mit all diesen Formularen, Papieren. Am Anfang haben wir begonnen, eben überhaupt mal Wohnungssuche, Schule für die Kinder und die Sachen. Und jetzt bin ich dabei, in den letzten 2 Wochen habe ich 3-mal einen Arbeitsvertrag mit denen durchbuchstabiert. Also das ist super, jetzt haben sie einen Arbeitsvertrag. Aber das hat natürlich 3, 4, 5 Jahre gedauert. Und bei einem Arbeitsvertrag musste die Frau 18 Unterschriften leisten. Und da habe ich erstmal gemerkt, wie kompliziert das ist. Und ich bin damit überfordert mit all diesen Formulierungen. Ich habe immerhin doch auch ein kleines Studium hinter mir. Aber da muss ich mich kundig machen. Und da braucht es einen langen Atem, bis Menschen in unserem System wirklich gut ankommen. Das habe ich jetzt so gelernt. Viel länger, als ich ursprünglich gedacht hatte in meiner Naivität.
Zu Ihrem schon vorhin angesprochenen schriftstellerischen Wirken gehören Gedichtbände, Reportagen und zum Beispiel auch ein Buch namens In der Unterwelt von Neapel, was ich leider nicht gelesen habe. Aber die Buchbeschreibung klingt so, dass sie auch passen würde zu so einem sehr fantasievollen, fast mystischen Roman von Joanne K. Rowling wie Harry Potter oder so ähnlich.
Es ist eine Abenteuergeschichte für Jugendliche.
Inspiriert durch ihre tatsächliche italienische Zeit als Bauhelfer?
Ich habe in Neapel ein Jahr lang gelebt und es ist ja so eine faszinierende Stadt, wie das Leben da pulsiert und welches Chaos herrscht und gleichzeitig so viel Lebendigkeit. Und da habe ich so manche meiner Neapel-Erfahrungen einfließen lassen.
Wäre das eine Option zu sagen, ja, Neapel, das könnte ich mir heute auch nochmal vorstellen. Ganz jung sind Sie nicht mehr mit Anfang 60, aber natürlich jung genug für eine Wende.
Ja, in unserer Gemeinschaft gibt es immer wieder auch nochmal neue Gruppierungen, je nachdem, wo wir was Neues aufmachen. Na, Apel würde ich nochmal gehen.
Sie leben, vermute ich mal, wie alle katholischen Geistlichen im Zölibat. Würden Sie sagen, ist ja die Frage, die Sie wahrscheinlich oft gestellt bekommen als katholischer Geistlicher, würden Sie sagen, das ist, ich sag mal ganz einfach, sinnvoll?
Ich habe mich für diese Lebensform entschieden, aus dem Grund, weil er entspricht schon einer gewissen Radikalität der Nachfolge Jesu, alles auf diese Karte zu setzen. Aber ich glaube, jede Lebensform braucht natürlich auch eine äußere Gestaltung. Und wenn ein Priester, ein Pfarrer irgendwo allein in einem Pfarrhaus lebt, dann halte ich das für die allermeisten für nicht unbedingt die sinnvolle Form. Deswegen habe ich mich ja auch für eine Gemeinschaft entschieden. Wir leben wie eine Familie. Und eine offene Familie, wo andere dazukommen können, wo sie mitleben können. Und diese Form zu sagen, ja, ich habe Brüder, ich habe eine Familie, das ist für mich eine Weise, wie ich das Nichtleben einer Ehe oder einer Familie mit Kindern in einer anderen Weise lebe. Und zwar als ein Symbol, es gibt so eine große Familie Gottes, wo jeder seinen Platz hat. Und wir haben uns nicht gesucht. Sondern wir werden da so zusammengestellt. Das ist
quasi
Nicht immer reibungsfrei.
Kann ich mir
und
vorstellen.
Dann zu sagen, ja, aber es gibt etwas Tieferes, was uns verbindet. Manchmal fragen uns das die Leute. Ihr seid so verschieden. Was hält denn euch eigentlich zusammen? Dann sagen wir, es ist das Gebet, es ist das Vertrauen, dass Gott unser Leben gestaltet und uns hält. Und es ist die Hoffnung, dass wir so ein Symbol leben, dass es eine große Geschwisterlichkeit aller Menschen geben kann.
Also Sie persönlich stehen also zum Zölibat. Würden Sie trotzdem Thesen unterstützen, wonach man den Zölibat im Grunde genommen schnellstmöglichst abschaffen müsste?
Nicht abschaffen, sondern freistellen. Dass es nicht unbedingt, nicht unbedingt mit einer bestimmten Aufgabe in der Kirche kombiniert sein muss, nämlich als Pfarrer. Die Orden, das ist eine Entscheidung für den Zölibat. Das war schon immer gewesen. Aber für die Pfarrer und Priester, die in den Gemeinden sind, da würde ich das freistellen.
Seit ein paar Jahren ist Franziskus Papst, anfangs ein Hoffnungsträger in weiten Teilen der Gesellschaft gewesen. Mittlerweile hat man den Eindruck, es ernüchtert sich so ein bisschen. Beispielsweise jetzt auch vor ein paar Tagen oder Wochen, dass die Ansage aus Rom, dass man gefälligst homosexuelle Paare beispielsweise nicht segnen soll seitens der katholischen Kirche. hat Franziskus, der Papst, seinen Hoffnungsträger Pulver schon so ein bisschen verschossen?
Ich denke, es gibt immer Ernüchterungen. Am Anfang setzt man immer große Hoffnungen auf jemand Neues und dann lutscht sich das einfach mit der Zeit ein bisschen ab. Das ist eine ganz komplexe Geschichte, auch weil der Papst ist zwar derjenige, der letztlich die Verantwortung übernimmt, aber das ist ja auch ein riesiger Apparat und es sind ja so unterschiedliche Länder und Kirchen, die da alle ihre Interessen mit einspielen lassen, sodass der das nicht einfach nur alles allein entscheiden kann. Ich war auch etwas enttäuscht über diese Geschichte, weil ich das persönlich anders praktiziere und auch weiter praktizieren werde. Wenn Menschen, die sich Treue und Liebe versprechen, egal in welcher Kombination, dann kann ich doch dazu den Segen Gottes erbitten. Das werde ich auch weiterhin tun. Deswegen war ich da enttäuscht. Ich glaube, die Stärke von Franziskus liegt mehr darauf, dass er die Menschen und die Bevölkerungen im Blick hat, die ganz an den Rand geschoben werden. Also wirklich die Armen, die Abgehängten, die Frage auch der Ökologie, weil nämlich genau die Länder, in denen ganz viel Raubbau in der Natur getrieben wird, wo dort die ersten Opfer dieser Klimakatastrophe sind. Er hat die sozial Schwachen im Blick, das ist seine Stärke. Innerkirchlich in manchen Fragen dieser Diskussion, da lässt er vielleicht andere auch mitentscheiden, oder überlässt der anderen auch das Feld. Und es ist auch eine komplexe Geschichte. Unsere deutsche Sichtweise ist eben nicht die vom Kongo oder die von Bolivien. Und da ist natürlich auch ein Ringen zwischen unterschiedlichen Positionen.
Die Frage ist natürlich, die sich dann direkt stellt, braucht man sowas eigentlich wie so eine Weltkirche mit dem ganzen Machtapparat, der auch dranhängt?
Wenn es ein Dienstapparat wäre, dann würde ich sagen, man braucht ihn unbedingt. Ich glaube, dass wir zu wenig Mitentscheidungsstrukturen haben. Ich lebe in einem Orden, bei uns wird alles demokratisch entschieden. Und das ist ja die alte Tradition der Orden über das gesamte Mittelalter, dass es immer Orte der Demokratie waren. Wir wählen unsere Vorgesetzten für bestimmte Zeit. Es gibt Kapitel, wo wir unsere Spielregeln verändern können, sozusagen die Konstitutionen. Es wird immer alles per Wahl und Mitentscheidung entschieden. Und von der Tradition der Orden, da könnte sozusagen die Gesamtkirche noch einiges lernen.
Lassen Sie uns fast am Schluss der Sendung noch mal ein bisschen reden über Ihre Situation in der Plattenbauwohnung in Leipzig-Grünau, in diesem ja als sozialen Brennpunkt zu bezeichneten Stadtviertel, wo es also sehr gemischt zur Sache geht. Ich glaube, die Wohnungen in Ihrem Haus sind noch nicht mal alle vermietet. Also das ist eine derart unattraktive Wohngegend, dass da noch nicht mal alle Wohnungen voll sind, richtig?
Naja, Grünau war die zweitgrößte Plattenbausiedlung der DDR mit 96.000 Wohnungen.
Ja.
So Platte an Platte.
96.000,
genau.
Ja.
Und davon waren dann vor 10 Jahren die Hälfte Leerstand. 40.000 Wohnungen, mehr als 40.000 Wohnungen standen leer. Da wurde viel abgerissen und jetzt hat sich durch die Situation, dass eben Geflüchtete kamen und so, die Situation etwas verändert. Aber es gibt viel Leerstand bei uns.
Wie machen Sie das mit Ihren 4 Mitbrüdern, das aufzuteilen, was so im Haushalt gemacht werden muss? Streitpunkt in vielen Familien, bei Ihnen auch?
Nein, weil wir kochen alle 4 gern, das ist schon mal gut. Die anderen Dinge sind eingeteilt, also wer gerade da ist und Zeit hat, putzen, waschen, das wird so
eingeteilt. Ganz freiwillig, so, also hier, der, ja, gerade habe ich mal 5 Minuten Zeit.
Dann mache ich mal was, dann gucke ich, was fehlt, gehe einkaufen, frage die anderen, ist euch was aufgefallen, ich gehe mal kurz einkaufen.
Konfliktfrei, immer.
Fast immer.
Und wenn nicht fast?
Ich habe das schon anders erlebt, wo das auch Brüder waren, die sozusagen auch nicht so multioptional waren, wo einer eben auch nicht kochen konnte, nicht gut. Dann haben wir gesagt, dann koche ich lieber selber, bevor ich das esse, was der dann macht. Und der kann dafür aber andere Dinge besser. Es geht ja darum, dass jeder die Gaben, die er mitbringt, möglichst sinnvoll für das Ganze einbringt. Und wir haben jetzt aber so eine glückliche Kombination, dass wir alle gerne und auch, würde ich mal sagen, gut kochen zum Beispiel, und dann funktioniert das.
Das haben Sie gerade schon angedeutet am Anfang der Sendung, dass Sie am einem Ostertag natürlich dann auch nach der Messe und nach den ganzen Veranstaltungen ringsrum dann in Ihrer Ordenswohnung ein Fläschchen Sekt aufmachen. Kann ich mir das Leben auch so vorstellen, dass Sie jenseits von allem Guten, was Sie als Ordensbrüder tun, zu viert auch mal abends mit Füßen auf dem Tisch, auf dem Sofa rumfläzen und eine Kiste Bier leeren?
Eine Kiste Bier nicht, aber eine Flasche jeder schon, das kommt mal vor. Und bei uns ist es, wir haben keinen Fernseher, ganz bewusst, weil wir wollen miteinander im Gespräch bleiben. Und dann singen wir auch mal zusammen oder erzählen Geschichten. Und dann geht es schon sehr urwüchsig zu.
Vielleicht kann ich ein bisschen zur Geschichtenerzählung und zum Urwüchzigsein beitragen. Zum Schluss von Leute ist immer Geschenkezeit.
Ui.
Gestern war bei Leute zu Gast ein Unternehmer und Hotelbesitzer namens Bodo Janssen, der verheiratet ist und Kinder hat. Und er hat von mir geschenkt bekommen ein Spiel namens Dixit. Ein Spiel, was darauf baut, dass man anhand von Spielkarten, wo man ein Symbol nicht so genau erkennen kann, man dazu eine Geschichte erfinden muss, entweder wörtlich oder auch darstellerisch oder gesungen oder wie auch immer, dass möglichst viele der Mitspieler das raten, aber nicht alle. Das ist jetzt so in einfachen Formen erklärt. Und ich habe mir gedacht, wenn das für einen Familienvater gut ist, da schenke ich Ihnen gleich das Gleiche.
Super, oder? Wir spielen auch gerne. Gestern Abend haben wir zusammen Karten gespielt.
Ich darf Ihnen das mal über die Corona Plexiglas-Trennwand rüberreichen.
Vielen Dank.
Bruder
Ein Bild
Andreas
sagt mehr als 1000 Worte.
Ja, danke. Genau. Das ist auch ein schönes Schlusswort von dieser Leute-Sendung. Hab mich sehr gefreut, dass Sie Leutegast waren bei SWR1 Rheinland-Pfalz. Bruder Andreas Knapp von der Gemeinschaft der kleinen Brüder vom Evangelium zu Gast in Leute. Alles Gute.
Vielen Dank, Herr Lohmann. Es war nett, mit Ihnen jetzt zu sprechen. Danke.
Danke gleichfalls.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.